Alena, wir machen heute ganz sogar noch vor der Begrüßung ausnahmsweise eine kurze Triggerwarnung.
Ja, wir sprechen heute über Krankheiten, wir erwähnen Suizide.
Wir sprechen über Krebs, über Covid, über Diabetes, über eingewachsene Zehennägel. Also es wird psychisch und körperlich so, dass wir eine Warnung am Anfang des Podcasts aussprechen.
Und wir spoilern ein kleines bisschen mein Buch. Das hat natürlich nicht dieselbe Fallhöhe, aber ich sag's jetzt auch kurz vorneweg.
Absolut.
So, und jetzt Musik.
Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Wie geht's, wie steht's?
Mir geht's super. Viel wichtiger, wie geht's dir? Es sind aufregende Wochen vergangen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben.
Mir geht's gut. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich am Anfang von unserem Podcast die Musik höre.
Ja, die ich immer live einspiele.
Ja, genau. Und zwar, ich finde es so lustig, wir machen das jetzt wirklich seit ziemlich genau 8 Jahren. Mhm. Und von Anfang an ist der rechtefreie und GEMA-freie Track Superstars Emerged, also wir beide, von Dachshund Sigmund dabei. Mhm. Und ich habe wirklich so die Vision, weil es gibt ja so ein bisschen die Planung, dass wir im Herbst, Winter es wirklich vielleicht doch nochmal schaffen, in Hamburg eine Sexy und bodenständig Live-Veranstaltung auf die Beine zu stellen.
Ja.
Und mein Plan ist eigentlich, Dachshund Sigmund zu finden und
ihn live
ein,
spielen zu lassen.
Ihm ein elektrisches Piano oder eine Heimorgel hinzustellen und ihn seinen sexy und bodenständig Track Superstars Emerge aufführen zu lassen. Und gerne auch in so einer ganz langen Vision, wie meine Kinder früher mal gesagt haben.
Ja, finde ich sehr gut. Ich würde ihm auch sofort beichten, dass ich eigentlich einen anderen Musiktrack ausgewählt habe, den du sowas von gewehtot hast. Weil das so eine rückwärts aufgenommene Akkordeon-Niederlei war. Und du warst echt so, Alter, ey, wenn du hier mit so einem Akkordeon gegniedelt kommst, wirklich, ganz ehrlich, dann müssen wir gar nicht erst anfangen mit dem Scheiß.
Also wirklich,
ja,
sorry.
Ja, aber du hast recht behalten.
Du hast so eine richtige, so ein bisschen so, Element of Crime instrumental.
Ja, Element of Crime meets Amelie, glaube ich.
Ja, genau. Man sitzt auf so Tonet-Holz-Kaffeehausstühlen und jemand spielt so in schlackrigem Super 8 auf dem Akkordeon.
Weißt du, ich werde diese Musik werde ich heute mal sozusagen als Abschlussmusik.
Werde ich die
mal reinmachen, einfach damit ihr merkt, wovon Till euch alle bewahrt hat und mich sowieso auch. Du hast natürlich recht gehabt. Außerdem ist der Titel Superstars Emerge sowieso programmatisch, weil du bist, und sorry, ich weiß, du willst es vielleicht nicht, aber ich sage es jetzt, du bist mit deinem Thriller Meeresdunkel auf die Spiegel-Bestsellerliste.
Hier wird nichts geschnitten.
Reingeschossen. Und bist jetzt ein Amtlicher? Du warst schon vorher ein Spiegel-Bestseller-Autor, aber jetzt bist es irgendwie doppelt und nochmal amtlicher.
Wieso? Weil du findest, dass es wertvoller ist mit einem ausgedachten Buch als mit einem Buch, wo ich über meine Krankheit geschrieben habe.
Ich finde einfach, dass du sozusagen jetzt in mehreren Genres Spiegel-Bestseller hingelegt hast. Das finde ich einfach super special. Finde ich richtig toll. Herzlichen Glückwunsch. Also, ich freue mich einfach total darüber und finde es sehr
wichtig. Vielen Dank. Ich freue mich auch total. Und ich freue mich auch wahnsinnig so über diese, das Buch hat so eine Zähigkeit. Das ist ja die Bestsellerliste Paperback.
Hart umkämpfte Slots da.
Softcover. Mhm. Und das Buch war auf Platz 16, auf Platz 16, auf Platz 21 und ist jetzt auf Platz 18. Also es ist auch so ein bisschen, es freut mich irgendwie besonders, weil es wie so ein Prefab Sprout Album in den 80er Jahren ist, wo man schon sagen kann, ja, es war definitiv eine Chartband, aber halt irgendwie so in den Top 40 auf diesen Bereichen. Und das finde ich irgendwie wahnsinnig schön. Und das ist mit dem Buch, wie mein Freund, du würdest sagen, Meeresrauschen, mein Freund Patrick sagt Meeresleuchten. Viele Kunden im Buchhandel sagen Meeresdunkel. Ja, ich bin auch wirklich, bin mega happy darüber. Ja, sehr schön. Weißt,
wenn Titel, so ein Worttitel kann ich mir einfach nicht merken. Bei mir muss ein Titel halt mindestens 18
Seiten
haben. Ja, dann bleibt es bei mir nicht hängen.
Das Buch sollte eigentlich auch heißen, wir auf der Klippe stehen, das Meer so dunkel und alles nicht pauschal, sondern selbst organisiert.
Mhm. Ja, super.
Aber da muss man zu DTV gehen. Das ist halt was anderes.
Ja, das ist ein anderer Schnack. Verstehe. Ja, da muss man mal was Neues fragen. Muss man sich mal was trauen, aber gut.
Ja, wir haben im Vorgespräch lange über das Problem des Nicht-Was-Trauens gesprochen. Lass uns das mal als anderes Thema machen, bevor wir über das Thema Krankheit heute sprechen, über das Thema über Krankheit schreiben. Das uns, glaube ich, wer hat uns dieses Thema beschert?
Ach, schon wieder Maike natürlich, unsere Muse.
Aber Margarete hat irgendwann auch mal gesagt, dass wir darüber, oder ist das, habe ich das,
ist das unsere beiden Musen, Margarete und Maike, liefern uns alle unsere Themen. Man muss es einfach so klar sagen.
Bevor wir darüber reden, wollte ich tatsächlich auch anlässlich von Sigmund Superstar, unserem Musikpapst, ich habe das festgestellt, weil ich mir alte Folgen von Sexy und Bodenständig angehört habe auf der, wie man sagt, umstrittenen Plattform Spotify, weil ich feststellen wollte, ob bei Sexy und Bodenständig Werbung vorher gespielt wird, weil Spotify, und das ist nun mal leider eine Plattform, auf der viele Menschen, und ich nehme mich da nicht aus, Podcasts dann doch eher hören als auf den Webseiten der KünstlerInnen oder als auf reinen Podcast-Plattformen wie Podigy. Und eigentlich ist es ja so, es gibt, korrigier mich, du bist die Technik-Päpstin, es gibt zwei Arten oder drei Arten von Werbung. Entweder man kann selber sozusagen Werbung machen, so wie du immer für meine Bücher und ich für deine. Nein, wenn wir jetzt zum Beispiel für andere Produkte, wenn wir das jetzt hier, genau. Und dann gibt es dieses Dynamic Insertion. Also wenn halt irgendwie je nach Sendegebiet an so bestimmten Stellen und das, worüber auch immer dann Dax Werner und Moritz Hürtgen sprechen, jetzt kommt Werbung oder auch nicht und dann gibt es so ein kleines Jingle und danach kommt, das ist so im Podcast und das Geld bekommen zum großen Teil die Podcast-Veranstaltenden. Spotify hat jetzt angefangen, wenn ich irgendwelche random Podcasts höre, vor dem Podcast, und zwar auch so als mit Absender Spotify und teilweise auch mit Videos, mir 1, 2 oder 3 kurze Werbeclips wie bei YouTube oder so zu zeigen. Ist dir das auch schon passiert?
Nee, bisher noch nicht, aber ich höre meine Podcasts meistens über, Achtung, Werbung, Apple Podcast-App.
Ja, ich lehne ja diese Silicon Valley-Konzerne ab und ich mag so diese schwedischen Startups wie diese kleinen, weißt du, diese skandinavischen, holzgetiefelten Startups wie Spotify und so weiter.
Das heißt, du hast sehr oft Edmond Sigismund Stars Emerge gehört.
Ich wollte gucken, ob ich damit ich würde mich, lange Rede, kurzer Sinn, wenn eine Hörerin Werbung vor Sexy und Bodenständig bekommt und es auf Spotify hört, ich würde mich über einen Hinweis freuen, weil ich mich gerne darüber wahnsinnig aufregen, ärgern würde. Ja. Weil wir haben damit nichts zu tun.
Nee.
Und ich glaube auch nicht, dass...
Ich glaube, also realistisch...
Es macht mich krank, um es mal...
um das wirtschaftlich zu machen für Spotify. Ich glaube, wir sind safe. Aber wer weiß, also ich meine, Zeiten ändern.
Naja, die Masse macht's ja. Also insofern, wenn sie das einfach bei jedem kleinen Orchideen-Podcast machen, von denen es ja nun auch einfach 10 oder Hunderttausende gibt, dann haben sie am Ende, das sind auch so absurde Sachen, ich meine, für eine Risikolebensversicherung und wirklich so nach dem Motto, hey Brudi, auch du wirst sterben, wäre doch schade, wenn deine Kinder dann in die Röhre gucken. Und ich so, what the fuck? Ich fand das wirklich interessant, weil das Thema, letztendlich ist das Thema ja über nicht krank schreiben, sondern über Krankheit schreiben. Und ich habe am Anfang so ein bisschen dann so gedacht, das ist eigentlich irgendwie schade, weil das ein sehr wichtiges Thema ist. Das ist also das Thema Krankheit. Was definieren wir überhaupt als Krankheit? Ist eigentlich Krankheit das Gegenteil von Normalität oder ist nicht in Wahrheit der erkrankte Körper, der normale Körper, weil es keinen perfekt gesunden Körper und keinen perfekt gesunde Mental Health und so weiter gibt, ist das nicht eigentlich die Normalität? Ich habe dann darüber nachgedacht und habe dann so gedacht, oh, das ist aber eigentlich sehr schade, weil ich ja nie über sowas schreibe und warum eigentlich nicht. Und dann habe ich aber mir die Mühe gemacht, mich kurz hinzusetzen und darüber nachzudenken und habe dann gemerkt, dass ich eigentlich nur darüber schreibe. Wie ist es bei dir? Wie stehst du zu diesem Thema? Und wenn du das mit deinem eigenen Schreiben und deinem eigenen Werk abgleichst, welche Rolle spielt Krankheit als Thema, als Metapher, als Trope, als Plot-Device in deinem Schreiben, Alena?
Also ich würde sagen, dass ich so als quasi Krankheit, als Sujet eines ganzen Buches noch nicht geschrieben habe und dazu irgendwie auch keinen Anlass habe. Aber ja, ich habe es hier und da natürlich als irgendwie so als Plot-Device, und auf eine Art geniere ich mich ein kleines bisschen dafür, weil es mir irgendwie manchmal ein bisschen zu einfach vorkommt. Also in dem Buch, an dem ich jetzt gerade schreibe, das ich neu angefangen habe, wird keiner krank werden oder krank sein, bislang, sag niemals nie. Und irgendwie fühle ich mich damit wohler, aber ich habe es natürlich in allen Büchern benutzt, um, sagen wir mal, eine gewisse zeitliche Dringlichkeit herzustellen oder um was über den Charakter von Figuren zu erklären oder um bestimmte Handlungsdinge zwingender zu machen. Und so.
Also zum Beispiel in, ich glaube, na, ich möchte jetzt nicht, also wer sich nicht mein ganzes Leben Öl auf Leinwand ohne Titel spoilern lassen möchte, sollte jetzt, würde ich sagen, für ungefähr 60 Sekunden weghören. Also die Wiederbegegnung von Hannah mit ihrem Vater wird ja im Grunde genommen verursacht durch eine Krankheit ihres Vaters, und er verspricht sich von ihr eine Heilung, im Grunde genommen. Ja. Das heißt, ich finde es faszinierend, weil es da tatsächlich ja auf sehr vielen verschiedenen Ebenen von dir benutzt wird. Also einmal, wie du selber gerade gesagt hast, als Plot-Device, ich möchte diese beiden Figuren wieder miteinander in Berührung bringen in diesem Buch, und ich möchte aber auch das mit einer gewissen Dringlichkeit tun. Und gleichzeitig sagt es natürlich auch viel über den Vater, und es sagt viel, also seine Motive sich dann erst entweder aus eigenem Antrieb oder durch seine Frau angeregt, mit Hannah wieder in Verbindung zu setzen. Und Hannahs Reaktion darauf sagt natürlich auch sehr viel über sie aus.
Ja, aber kannst du verstehen, dass ich habe ehrlich gesagt super lange darüber nachgedacht, ob es das überhaupt braucht.
Das wollte ich dich gerade fragen.
Also ob es diesen Krankheitsaspekt überhaupt braucht und ob ich diese Geschichte nicht auch ohne erzählen kann. Und ich habe mich dann doch irgendwie dafür entschieden, es so zu machen, aber mit so einem irgendwie auf eine Art schlechten Gefühl. Und ich weiß gar nicht so genau, warum. Ich weiß nicht, ging es dir auch mal so? Kannst du es nachvollziehen? Ich glaube, weil ich manchmal selber, wenn ich Bücher lese und dann plötzlich hat jemand Krebs, weißt du, so, das irgendwie manchmal unangenehm finde, wenn man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt, da kommt jetzt plötzlich so eine dramatische Diagnose daher, um was zu lösen, weil dem, der schreibt, nichts Besseres eingefallen ist, um sozusagen Tiefe und Dramatik in eine Geschichte zu bringen. Ich hoffe, ich habe es gut gelöst, aber ich, wie gesagt, ich habe da tatsächlich viel drüber nachgedacht, ob ich es nicht anders auch hinkriegen könnte, hab's aber nicht anders hingekriegt.
Ja, ich finde es schon gut gelöst, dahingehend, dass es halt für die Figuren sehr viel Sinn macht. Es geht ja nicht darum, dass man in diesem Sinne von, du benutzt es ja nicht, ich habe mich tatsächlich nochmal auch ein bisschen mit Susan Sonntag beschäftigt und mit Krankheit als Metapher, wo es ja dann, also die schreibt über, um es ganz kurz für die HörerInnen, die sich nicht damit im Studium oder in den 80er, 90er Jahren beschäftigen mussten, die schreibt im Grunde genommen vor dem Hintergrund der AIDS-Krise oder der AIDS-Solidaritätskrise darüber, wie unterschiedliche Krankheiten, also speziell Tuberkulose, Krebs und dann eben AIDS, so von der Gesellschaft als Metapher für entweder, also Krebs ist in den 60er, 70er Jahren ganz viel als so in Verbindung gebracht worden mit Depressionen, dann immer so nach dem Motto, naja, du musst halt deine Einstellung ändern und du musst kämpfen und du musst ein Survivor sein und dann schaffst du das auch so. Also im Grunde genommen dann so die Krebserkrankung als Metapher für eine Schwäche der Persönlichkeit, die Tuberkuloseerkrankung als Metapher für so eine überfeinerte kreatives Dahinsiechen und dann eben die AIDS-Erkrankung als reaktionäre Metapher dafür, dass man halt einfach die Strafe bekommt für einen unchristlichen Lebenswandel oder so. Und diese in Abstufung, in diese Falle sozusagen zu tappen und Figuren, die wir uns ausdenken, mit Krankheiten auf eine Art fast zu bestrafen oder zu illustrieren, so bestimmte Charaktermerkmale oder so. Ich finde, dass du das an der Stelle überhaupt nicht machst, sondern es geht ja wirklich darum, wie gehen die Figuren sozusagen damit um und wie ordnen sie diese offensichtliche Dringlichkeit. Also du kannst dir nur helfen lassen von jemandem, mit dem du körperlich verwandt bist unter Umständen. Wie geht man mit dieser Dringlichkeit um? Das ist vielleicht ein Shortcut, aber in dem Fall würde ich sagen, ja, also vielleicht ein victimless crime. Ich kann das total verstehen mit diesem Unbehagen. Ich habe ja tatsächlich in dem Buch Danowski Hausbruch, gibt es eine Figur, einen Mann, der an Diabetes Typ 1 erkrankt ist und der diese Krankheit managt mit Hilfe von Insulin und seine Frau, auch das jetzt ein Spoiler, zu spät für die Spoilerwarnung, seine Frau bringt ihn um, indem sie letztendlich mit seinem Insulin ihm vorenthält oder so. Und da muss ich sagen, also erstens habe ich es im Buch, weil ich es, glaube ich, falsch verstanden habe, was mir ein Diabetiker aus meinem Verwandtenkreis erklärt hat. Ich habe es im Buch, glaube ich, falsch beschrieben. Bin mir nicht ganz sicher, wie das passieren konnte. Und mir haben dann zwei KollegInnen, eine Kollegin und ein Kollege, sehr geduldig und sehr nett, die beide entweder unmittelbar oder in ihrer Familie dort von Diabetes Typ 1 betroffen sind, erklärt, was ich falsch gemacht habe und wie ich das ändern kann. Und das hat mich erstens, also da habe ich dann so, ich habe mich richtig geschämt, weil ich genau so ein bisschen du auch so dieses Gefühl hatte, oh mein Gott, dann benutzt man das als Plot-Device und dann fliegt es einem natürlich. Und dann auch noch falsch. Und es ist ja eigentlich auch fast egal, weil es ist so oder so einfach scheiße, das so zu machen. Und lustigerweise, ja, ich habe es dann also in der E-Book und in der Taschenbuchausgabe ist es dann korrigiert worden. Von diesen beiden Personen hat keine in Frage gestellt, dass es absolut legitim ist. Ich hatte dann sogar so eine Diskussion mit dem einen Kollegen, wo ich dann gesagt habe, Mann, das tut mir jetzt im Nachhinein leid, dass ich sozusagen diesen Diabetiker, dass das sozusagen jetzt so das Mordopfer ist. Und dass sozusagen diese Vorerkrankung auch noch benutzt wird. Und er meinte dann, ja, aber wieso nicht? Warum sollen Diabetiker nicht auch das Recht haben, umgebracht zu werden? Also, aber ja. Ich finde, es ist wirklich, berührt halt auch wieder dieses Thema, wer darf eigentlich über was schreiben? Und wäre es nicht, also das wäre mir natürlich alles nicht passiert, wenn ich selber betroffen gewesen wäre und wenn ich selber eine biografische Prägung gehabt hätte in der Hinsicht. Aber das ist definitiv, kann ich das absolut nachvollziehen. Plot-Device, ganz schwierig, aber ich will dir auch total recht geben, ich würde es unterscheiden sozusagen von dem Trope, also so von diesem und dann muss halt, und das finde ich ganz oft ganz, ganz schlimm, das war zum Beispiel ein Grund, warum ich aufgehört habe, Borgen, diese dänische Fernsehserie zu gucken. Verstehst du dieses Klischee? Und wenn du schon eine weibliche Protagonistin zwischen Anfang 40 und Ende 50 hast, ganz ehrlich, Leute, was sollen wir denn mit der noch machen? Die muss in der dritten Staffel Brustkrebs bekommen. Und das habe ich, und du glaubst, das meinst du, oder? Das ist einfach, das passiert zu oft.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber zum zur Frage sozusagen, wer darf über welche Krankheit schreiben, hättest du dir, als du Danowski angelegt hast und als klar war oder beziehungsweise als du gespiegelt bekommen hast, es wäre gut, wenn er halt irgendeine Macke hat, wenn irgendwas an dem irgendwie nicht ganz gesund ist. Und du hast gesagt, okay, der ist hochsensibel, vielleicht ist aber auch irgendwie depressiv und so weiter. Hast du das sozusagen, hättest du dir auch vorstellen können, dass der, keine Ahnung, schizophren ist und Stimmen hört oder dass er irgendein anderes Gebrechen hat, das weiter weg von dir selber ist?
Nee. Also mein Agent hat ja damals mehr so dahin gesagt, ja, der braucht irgendeine Psychomacke, hypersensibel oder so. Ich habe mir damals dann vorgenommen, okay, ich setze es einfach eins zu eins so um. Das lag daran, dass ich tatsächlich, ich glaube, in der Zeitschrift Brigitte Woman das möglicherweise sogar noch als Redakteur oder als, nicht als Autor habe ich später drüber geschrieben, aber ich hatte gerade was drüber gelesen und ich wusste, dass es es ist keine Krankheit, es ist kein wirklich, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt vor 10 Jahren war es kein wirklich neurologisch fest beschreibbares Syndrom oder so, aber es ist halt definitiv eine absolut legitime Selbsterfahrung von Menschen und wird auch von Ärztinnen oder von Therapeutinnen durchaus so beschrieben, hat aber halt sehr oft so eine Verbindung zu Depression. Und ich habe dann so gedacht, das ist für eine Figur, also erstens habe ich mich so ein bisschen schon beim Lesen damals dieses oder beim Redigieren dieses Artikels so ein bisschen daran wiedererkannt und habe dann halt auch gedacht, es könnte interessant werden, das im Laufe der Bücher halt jetzt nicht anzufangen und den Leuten gleich damit ins Gesicht zu springen, der Kommissar ist depressiv, das gab's ja ganz oft schon, sondern das mehr sich so ein bisschen entfalten zu lassen. Aber wenn ich da nicht eine eigene Nähe verspürt hätte, nee, irgendwie nicht. Und es ist ja auch wieder dieses Problem. Also wenn man dann nicht über Krankheiten schreibt, die man nicht selber hat, dann werden diese Krankheiten letztendlich nicht repräsentiert. Und auch damals bei Borgen war es dann zum Beispiel so, dass ich mich mit einer Freundin darüber unterhalten habe, die eine Brustkrebserkrankung überstanden hatte und die dann gesagt hat, sie hat sich irgendwie, also gefreut ist jetzt, glaube ich, das falsche Wort, aber sie hat dann halt Borgen anders wahrgenommen, weil das für sie als Representation mehr so rüberkam, nämlich dann mit der Erkrankung sich zu überlegen, wie macht man in seinem Beruf weiter, wie schwach wird man wahrgenommen. Und also das, was ich als Trope und als Klischee wahrgenommen habe, fand sie als Representation und ich würde halt aber über ganz viele Krankheiten, die ich nicht selber habe, einfach nicht schreiben. Mhm. Du?
Naja, wieso? Ich habe jetzt also in meinem neuen Buch wird jemand blind.
Stimmt, du hast recht. Oh mein Gott.
Also insofern ja, doch würde ich und habe ich schon.
Du, das habe ich total vergessen. Das ist interessant, weil das ist ja wirklich eine
es
ganz...
Es ist wirklich ein richtig krasses Krankheitsbuch, mein letztes Buch. Da wird
du hast total recht.
Um Krankheiten.
Ja, das ist interessant, ja, okay.
Und ich habe es immer benutzt, um quasi sozusagen, um die Beziehungsdynamiken zwischen unterschiedlichen Figuren zu schärfen. Also zum Beispiel im allerersten Buch, wo erzählt wird, dass Hannas Mutter halt super früh an Krebs stirbt und halt diesen Krebs nicht behandeln lässt, auch in Opposition zu ihrer Mutter, zu der sie ein schlechtes Verhältnis hat und die aber nun mal Ärztin ist und halt so eine richtige Schulmedizinerin ist und sie auch in so einem Akt der Rebellion halt versucht, sich das irgendwie auspendeln und ausleiten zu lassen und erst, als es schon viel zu spät ist, ihre Mutter um Hilfe bittet, einfach weil sie das vorher nicht über sich gebracht hat, da sozusagen diesen Weg zu gehen, was ihr vielleicht sogar das Leben gerettet hätte. Also im Grunde mache ich das ganz schön oft, benutze ich das ganz schön oft. Ups. Aber ja, im neuen Buch nicht mehr. Aber wer weiß. Never say never.
Ja, das ist interessant. Also ich habe Lust, es ist interessant, dass ich über die Erblindung der einen Hauptfigur, die ja nun auch Malerin ist, nicht nachgedacht habe. Komischerweise habe ich nicht eine Sekunde da Krankheit als Metapher, also nicht im Sinne von Susan Sontag als gesellschaftliche Metapher, sondern als literarische Metapher, habe ich es gar nicht wahrgenommen. sondern könnte man ja auch sagen, dass es ja auch so ein bisschen um diese das nicht sehen wollen oder können von gesellschaftlichen. Klar. Aber das komisch, das machst du, finde ich, überhaupt nicht. Aber es wird ich halt
die Nachwelt beurteilen, ja.
Ich bin die Nachwelt. Ich bin jetzt hier gerade die Nachwelt.
Na gut, okay. Ja.
Brudi, was ist, wenn du stirbst? So ist es nicht bei dieser Name, aber es ist so ähnlich. Es ist wirklich ganz unangenehm. Pass auf.
Eine Lebensversicherung, ja.
Ich dachte auch, Risikolebensversicherungen wären längst irgendwie verboten oder
ganz ehrlich, ich meine, wenn das nicht der Podcast ist, wo Spotify jetzt eine Risikolebensversicherung-Werbung vorknallt, weiß ich auch nicht.
Ich weiß es absolut auch
oder
nicht.
Oder eine Zweibettzimmer-Zusatzversicherung und so weiter, weißt du?
Man muss sagen, ohne die Erblindung der einen Hauptfigur, ohne ihre Augenerkrankung, ist halt dieser ganze Handlungsstrang. Also es ist wirklich sozusagen fast das Worldbuilding dieser Vergangenheitserzählung hängt extrem davon ab. Aber es wirkt sich eben, aber was dann interessant ist, ist, wie es sich auf alle Personen in ihrem Umfeld, vor allem auf die junge Malerin auswirkt und wie die damit umgehen. Und ich meine, das ist natürlich einfach, das ist halt das, worüber wir schreiben und womit wir arbeiten. Wie gehen Menschen mit Dingen um, die passieren? Was anderes können wir ja gar nicht machen.
Es ist aber auch voll in Ordnung, wenn du das eigentlich grundsätzlich richtig scheiße findest. Du musst jetzt nicht meine Gefühle schonen, wenn du eigentlich in deiner Vorbereitung alles darauf hinlaufen sollte, dass du das niemals tun würdest und es eigentlich ablehnst.
Nö, das kann ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Also ich frage mich auch tatsächlich, ob nicht eine. Das haben wir gerade eben schon gestreift oder gestriffen. Ob nicht eine dann sozusagen, ich möchte nicht Krankheit als Plot-Device einsetzen, ich möchte nicht Krankheit als Trope benutzen, ob das nicht dann auch dazu führt, dass die Welt, über die man schreibt, sehr normgesund ist, weißt du, was ich meine? Also sehr, dass dann eben doch wieder das, alle haben haben vielleicht psychologische oder finanzielle oder gesellschaftliche Probleme, aber dann wird so weggeschrieben, dass aus meiner Sicht einfach die vorübergehende oder die chronische Erkrankung ein Teil und ein Definitionsmerkmal von einer ganz großen Normalität ist. Also ich finde, es ist total, total zwiespältig. Ich merke, dass ich es wenig mache, aber gleichzeitig schreibe ich halt, also ich bin besessen davon, über depressive Figuren zu schreiben. Es gibt in jedem von meinen Büchern gibt es eine depressive Person, die eigentlich nicht aus dem Sessel aufstehen kann. Und
das stimmt.
Ich dann das natürlich auch als Plot-Device benutze, also bei der Architektin, die Mutter von Otto, die einfach, also die braucht sozusagen, so wie meine Mutter manchmal 5 Wochen gebraucht hat, um wieder einkaufen zu gehen, braucht die halt 5 Wochen, um eine entscheidende Sache zu tun, die den Plot dann voranbringt. Also das, verstehst du, das benutze ich auf eine Art ganz genauso. Nur, dass ich mich sehr auf dieses Thema Depression konzentriere und was mir total negativ auffällt an meinen Büchern und an meinen Kriminalromanen. Und es ist aber eben auch, es ist auch ein Krankheitsthema, dass dieses Thema Suizidalität relativ oft vorkommt. Und dann habe ich auch oft so gedacht, muss das jetzt sein, dass diese Leute weil ich mich auch oft frage, ob ich das als Plot-Device oder so benutze und weil ich es auch wirklich eigentlich ein sehr, die Gefahr ist ja dann auch, dass irgendwie, wenn man über Jugendliche schreibt, die einen sogenannten Suizidpakt haben oder so, wie in dem Roman Fallwind, dass es auch vielleicht zu einer Romantisierung oder so beiträgt. Oder dass man, wenn es eine absolute Nebenfigur ist, wie bei Sturmkehre, dass es vielleicht auch einfach so der Sache nicht gerecht wird oder eine Verharmlosung ist. Aber andererseits muss ich halt sagen, das hat dann auch wiederum biografische Gründe, dass ich da einfach sehr oft drüber nachdenke und dann auch ich weiß, dass ich bei Sturmkiere gedacht habe, oh, muss das jetzt eigentlich sein? Und dass ich dann aber irgendwie, also da ist von so einer Autobahnbrücke als Selbstmörderbrücke die Rede. Und dass ich dann irgendwie denke, ja, also ehrlich gesagt, ich habe mich als zu junger Mensch zu viel damit beschäftigen müssen, dass meine Mutter immer über das Recht auf den Freitod schwadroniert hat. Und es hat mich einfach extrem geprägt. Und dann schreibe ich jetzt auch darüber. Verstehst du?
Ja.
Aber letztendlich ist es auch, man kann genauso gut sagen, es ist eigentlich, wenn man sich das dessen entkleidet anguckt, ist es ein Plot-Device auch jedes Mal. Insofern habe ich da keinen...
Ja, aber auch da, vielleicht ist es aber ja trotzdem auch eine Form von Representation. Also, und trägt zur Enttabuisierung solcher Gedanken bei oder das, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht und es betrifft natürlich wirklich, also ganz interessant, da würde ich jetzt zum Beispiel auch komplett anders inzwischen vorgehen. Also ich habe ja die Danowski-Romane so weitergeschrieben, als ob Covid im Grunde genommen nicht stattgefunden hätte. Mhm. Und es lag daran, dass ich einen von den beiden letzten in der Covid-Zeit, glaube ich, oder gegen Ende der Covid-Zeit geschrieben habe, Hausbruch. Und ich hatte wirklich, also das war so nach dem zweiten Lockdown-Winter und ich hatte einfach keinen Bock, mich als Autor damit auseinanderzusetzen. Und ich hatte keinen Bock, in dem Roman, den ich jetzt gerade schreibe, nachdem das Thema, also jedes Mal, wenn ich nicht geschrieben habe, hat das Thema 60% bis 80% meiner mentalen Kapazitäten belegt. Wer wird wann geimpft? Haben wir noch Masken? Mhm. Warum kosten Masken jetzt plötzlich 50 Euro? Bla bla. Und wenn ich mich dann hingesetzt habe, wollte ich mich damit nicht auseinandersetzen. Mhm. Und inzwischen denke ich aber, wenn ich mir das angucke, in meinen Büchern hat Covid überhaupt nicht stattgefunden und ich beteilige mich damit eigentlich an so einer gesellschaftlichen Verschwörung der Unsichtbarmachung.
Ja, ich weiß gar nicht, hast du in letzter Zeit mal irgendein Buch gelesen, wo die Pandemie sozusagen als Hintergrund überhaupt vorkommt? Also ich habe es jetzt im neuen Buch, ich habe es kurz erwähnt, so, also dass Hanna läuft irgendwie durch Berlin und plötzlich sitzen alle wieder in Cafés und sie hat plötzlich das Gefühl, okay, irgendwie über die Pandemie haben alle so ihr Leben geändert und plötzlich Kinder gekriegt oder bei ihr ist irgendwie nicht so richtig was passiert. Also sozusagen, ich erwähne es kurz, aber ein Roman, in dem die ganzen Lockdowns und diese ganzen Regelungen irgendwie eine Rolle spielen, mir ist keiner aufgefallen. Das ist eigentlich interessant dafür, dass ja alle in der Pandemie, dass eigentlich der große Pandemie-Roman irgendwie, dass so viele große Pandemie-Romane entstanden seien müssten in dieser Zeit?
Also ich habe in dem ersten halben Jahr jetzt oder in den ersten 4-5 Monaten dieses Jahres relativ viel aktuelle Bücher gelesen und tatsächlich auch wegen so einer Juryarbeit relativ viele, also auch alles deutsche Sachen, Kriminalromane. Und es ist mir aufgefallen, dass es, nein, ich habe nicht den großen Covid-Roman gelesen oder so, aber mir ist aufgefallen, dass es einfach als Teil der, dass es jetzt losgeht, dass als organischer Teil, so ein bisschen so ähnlich wie du das auch gemacht hast, unserer jüngsten Vergangenheit miterzählt wird. Dass erzählt wird, was man in der Zeit gemacht hat, vielleicht auch wie die Zeit sich auf einen ausgewirkt hat. Was ich nicht lese, ist, dass über Menschen mit Long-Covid, mit MECFS oder so geschrieben wird, das habe ich noch nicht gelesen. Also da habe ich auch das Gefühl, das ist ein Thema, wo man sagen muss, beteiligt man sich dann da. Nicht jeder von uns hat die Aufgabe, über alles zu schreiben, aber insgesamt gibt es da auch so eine Unsichtbarmachung. Aber die Pandemie als gesellschaftliches Ereignis und als Zeitereignis findet jetzt langsam so statt, aber bei mir irgendwie nicht. Und das finde ich eigentlich total merkwürdig. Aber jetzt vielleicht bleibe ich auch dabei. Und das Thema beschäftigt mich aber ständig. Das ist Merkwürdige daran.
Na, sie findet statt so als Zeitmarker, ne? Also das klar ist, wir befinden uns irgendwo in den Jahren nach 2023 oder 2022. Aber dass etwas in der Pandemiezeit spielt und all diese Dinge nochmal quasi als Hintergrundrauschen eine Rolle spielen, Kontaktbeschränkungen, bisher nicht. Aber kommt vielleicht noch, vielleicht ist auch noch zu früh dafür.
Ja, eigentlich ist es ein tolles, aus der handwerklichen Sicht eigentlich ist es natürlich ein sehr interessanter Hintergrund für eine Romanerzählung. Ich glaube, dass es im Krimi tatsächlich gerade so ein bisschen losgeht. Ich habe ein Buch gelesen in diesem jetzt in diesem Jahr, und zwar von unserer alten Podcast-Freundin Dara Brexendorf, Paradise Beach, was ich ganz interessant fand, weil da sozusagen die Krankheit, also wir haben jetzt über Krankheit als Plot-Device, als Trope und auch so als Problemfeld gesprochen, aber wenn ich das jetzt in meiner Wahrnehmung so beschreiben kann, also das Buch kann ich wirklich nur außerordentlich empfehlen. Es spielt vor dem Hintergrund der Endometriose-Behandlung einer jungen Frau, die endlich eingesetzt eine Hormonbehandlung macht und dadurch so eine Art vorgezogene Wechseljahressymptomatiken erlebt. Dadurch entsteht so eine Überlagerung von Lebensaltern und von biografischen Altern, und sie fängt an, im Grunde genommen auf so einer anderen Zeitebene, sich an die Zeit ihrer, als die Symptomatiken das erste Mal auftreten, die Endometriose-Symptomatiken als Pubertierende und so weiter, fängt sie an, sich zu erinnern. Und das Buch hat eine Handlung. Das ist eine Liebesgeschichte, eine Freundschaftsgeschichte und so eine Sommer-Ostsee-Geschichte. Aber die Krankheit ist, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Das Buch würde sozusagen, es handelt nicht auf jeder Seite und die ganze Zeit von der Krankheit, aber das Buch würde auch keinen Sinn ergeben. Also die Krankheit ist wie so das Worldbuilding, ist so die Welt von dem Buch. Verstehst du, was ich meine? Das ist total faszinierend. Absolut faszinierend.
Ja, ja, verstehe ich. Ich habe es noch nicht gelesen, aber es klingt großartig.
Ja, es ist echt richtig interessant. Und da habe ich so gedacht, also das ist ja auch eine Erkrankung, die so, indem sie halt einfach über Jahrzehnte viel diagnostiziert oder gar nicht diagnostiziert wird und auch bis jetzt immer noch viel zu wenig Ärztinnen gibt, die sich damit beschäftigen, die natürlich auch so einen gesellschaftlichen Aspekt hat. Aber da habe ich dann so gedacht, okay, wow, das ist wirklich so das Gegenteil von dem. Also ich schreibe halt so Depressionsromane, aber ansonsten haben die Leute so ganz, ganz selten so körperliche Erkrankungen. Das irgendwie kann ich das nicht so richtig. Weiß ich auch nicht. Mache ich das irgendwie nicht so.
Ich weiß jetzt natürlich nicht, und wir können hier auch nicht darüber spekulieren, ob Dara selber sozusagen Erfahrung hat mit dieser Krankheit. Ich vermute es jetzt einfach mal. Ich glaube, es wäre auch merkwürdig, eine körperliche Erkrankung zum Hauptsujet eines Buches zu machen, wenn du überhaupt keinen eigenen Bezug dazu hast oder zumindest nicht in der Nähe von jemandem bist, der sich damit auskennt. Ich glaube, auf die Idee würde man nicht unbedingt kommen.
Ja, ich glaube, dass die Nähe, dass tatsächlich die Nähe entscheidend ist. Und was wir aus meiner anderen Lektüre-Erfahrung, was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt sehr viel so englische Autorinnen, britische Autorinnen der 30er, 40er, 50er bis in die 70er Jahre gelesen und oft so, ja, auch schon so Slice of Life, Alltagsbetrachtung und Kriegszeit, Nachkriegszeit und so weiter und so fort. Und die Protagonistinnen in den Büchern sind oft total entweder erkältet oder vergrippt.
Ah, echt?
Ja.
Naja, gut, aber wahrscheinlich, weil man in England wahrscheinlich wetterbedingt halt oft erkältet ist.
Naja, klar, und nachkriegsbedingt. Also die Luft besteht quasi nur aus Rußpartikeln, und es ist arschkalt und Kohlen sind irgendwie rationiert und so weiter. Aber das ist zum Beispiel was, so Alltagskrankheiten kommen bei mir in meinen Büchern, also Adam Danowski, der wirklich alles hat, aber der war, glaube ich, kein einziges Mal erkältet, was natürlich total unrealistisch ist.
Hat er nicht mal so Heuschnupfensymptomatik, oder denke ich mir das gerade aus?
Das kann sein, und dann hat es mich irgendwie nicht mehr genug interessiert, und ich habe, obwohl ich es eigentlich hätte weiter aufnehmen müssen, dann einfach wieder fallen gelassen. Aber das machst du auch nicht, oder? Also, dass man das sozusagen so, man schreibt ja darüber, was Leute essen, darüber haben wir neulich gesprochen. Ja. Und man schreibt darüber oder findet Wege, darüber zu schreiben, das und ob Leute Sex haben oder nicht.
Ja.
Aber dieses Thema, was uns natürlich auch, also so diese mittleren Wehwehchen und Erkrankungen sozusagen, Zahnschmerzen,
Grippe. Bei mir hat zumindest ab und zu jemand Kopfschmerzen, aber das sind dann aber halt auch nicht so, das schon. so einen aufziehenden Kopfschmerz, aber das ist dann auch, das ist irgendwie gar nicht so körperlich, habe ich dann das Gefühl, weißt du? Ich finde, wenn einem wirklich die Rotze läuft, es hat eine andere Körperlichkeit. Vielleicht, weil es mir irgendwie unangenehm ist und weil ich meine Figuren dem nicht aussetzen will, dass sie sich ständig die Nase putzen müssen. Also es muss ja auch irgendeinen Zweck erfüllen, finde ich.
Genau, das finde ich super interessant, weil ich glaube, dass wir beide sehr szenisch schreiben. Also wir haben selten so Passagen, in denen wir Zeit verdichten, sondern wir springen eigentlich beide oft in Szenen rein und aus Szenen wieder raus. Und es ist natürlich, wenn du ein Buch schreibst, wo es zum Beispiel um die Entwicklung einer Beziehung geht, oder das ist natürlich dann super gut. Ich stelle fest, dass diese Autorinnen das dann oft wie so ein Stopper einsetzen. Mhm. Also die Figur ist dann halt wirklich 5 Wochen richtig krank und verpasst dann deshalb diese oder jene Veranstaltung oder kann diese oder jene Verabredung nicht wahrnehmen oder kann halt nicht regelmäßig in dieses oder jenes Café gehen, wo sie immer die und die Person trifft. Und sowas mache ich halt einfach nicht. Ich beschreibe halt immer
ich
nur.
Auch nicht, ja, das stimmt.
Und dafür ist es aber irgendwie voll gut.
Eigentlich total, ja, stimmt. Ich mache das also bei mir, entweder Leuten wird schlecht und sie übergeben sich oder sie haben Kopfschmerzen, aber das sind dann eigentlich immer so körperlicher Ausdruck von einer Anspannung oder von Wut. Also das ist dann eher quasi so eine gefühlsbezogene Symptomatik, die sich dann körperlich äußert. Aber dass jemand einfach random erkältet ist, ohne dass es irgendeinen richtigen Sinn und Zweck erfüllt. Ich glaube, das, was du meinst, das mache ich dann zum Beispiel ganz oft, dass jemand, und das ist mir auch selber aufgefallen, regt mich wahnsinnig an mir selber auf. Also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich sehr oft Leute tonlos irgendwas sagen lasse. Dass ich Leute zwischendurch sehr speziell lange ein- und ausatmen lasse, aber ich glaube auch einfach um so einen kurzen Moment, um so einen Pausemoment in ein Ereignis oder in einen Redefluss oder irgendwie sowas einzubauen, ist natürlich nochmal was anderes als eine 6-wöchige Virusgrippe, aber vielleicht hat es sozusagen dieselbe Intention dahinter, sowas zu benutzen, um so einen kurzen Stopper einzubauen in einen ansonsten rasenden Zug aus Ereignissen oder Dialogen.
Ja, und eigentlich ja total anschlussfähig, weil man selber, wenn man sowas erlebt, das ja auch gerade deshalb, also niemand, also ich habe ja, wenn ich stark erkältet bin, habe ich ja keine Angst daran, irgendwie zu sterben, eine Risikolebensversicherung abschließen zu müssen oder so. Und ich halte durchaus auch die körperlichen Symptome aus, aber was einen natürlich daran so abfuckt, ist, dass man aus dem Leben rausgerissen wird und dass das Leben sozusagen anhält und man nichts machen und nicht handeln kann. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also eigentlich ist es für mich so ein bisschen, ich hatte durchaus beim Meeresdunkel zum Beispiel das Problem, dass Hans, der natürlich von der ganzen Situation komplett überfordert ist und sich darum eigentlich auch die ganze Zeit so rausziehen will, das irgendwie zu erklären oder einfach geschehen zu lassen. Ich hätte Hans natürlich, und es hätte super zu diesem Thema, oh wow, wir fahren in Urlaub, er ist total mit Erwartungen überfrachtet und mit Hoffnung und so weiter. Hans hätte natürlich einfach so eine richtig schöne Urlaubserkältung die ganze Zeit haben können. Und
ja, oder so eine Migräne. Er ist doch eigentlich so ein klassischer Migränetyp, oder?
Das stimmt. Aber Migräne ist auch schon wieder so, hat auch schon wieder so ein Glamour. Und wenn du sagst, so ein klassischer Migränetyp, hat natürlich auch wieder diesen Krankheit als Metapher Charakter. Während die Erkältung, das ist herrlich. Ich glaube, ich schreibe einen Erkältungsroman. Naja, weil wir haben uns darüber schon oft unterhalten. Wir sind, glaube ich, beide Menschen, die Schwierigkeiten hatten oder haben, ihren Eltern zu erzählen, dass sie erkältet sind, weil es von unseren Eltern, also von meinen Eltern immer so als, ja, was hast du denn gemacht? Hast du dich verkühlt? Hast du auf einem kalten Stein gesessen? Ja, musst du mehr ausschlafen? Ich esse ja jeden Tag einen Apfel und trinke morgens erstmal einen halben Liter lauwarmes Wasser. Ich bin nie erkältet. Weißt du, so, also dieses so.
Nee, also ich muss sofort meine Mutter, falls sie zuhört und auch falls sie nicht zuhört, in Schutz nehmen. Das haben meine Eltern
auch an deine Mutter schon
gemacht, wenn ich krank war.
Okay.
Wurde ich und werde ich entsprechend versorgt und getröstet. Also das war nicht meine Erfahrung.
Ja, das freut mich sehr. Da habe ich dich mit, ich glaube, ich weiß auch mit wem verwechselt. Ich habe insofern aber eigentlich Erkältung auch auf dieser metaphorischen Ebene. Was hast du denn falsch gemacht, Kind? ja. Eigentlich super. Oh. Also ich gehe raus mit dem, okay. mit dem Plan, den großen Erkältungsroman.
Ich finde es auch gut, schreiben. Wenn wir jetzt eingewachsene Zehennägel, Erkältung, Nackenverspannung, einfach der Alltagskrankheit auch so ein kleines bisschen mehr zur Sichtbarkeit verhelfen. Das finde ich auch eine sehr schöne Idee.
Also
ich werde in mein neues Buch, in dem eigentlich wirklich Krankheiten überhaupt keine Rolle spielen sollten, werde ich jetzt auch irgendeine schöne Stirnhöhlenvereiterung unterbringen als kleine Hommage an diese Podcast-Folge.
Ich hatte in den 80er Jahren, und da waren wir wirklich schon 17, 18, 19, einen Mitschüler in der Jahrgangsstufe, der im Krankenhaus war und wie sich dann aber herausstellte, wegen eines eingewachsenen Zehennagels. Und niemals war die Fallhöhe zwischen, oh mein Gott, so und so ist im Krankenhaus und dann der Begründung größer. Und auch darüber, das ist, wäre eigentlich ein perfekter Kurzroman, um Glanz und Elend der 80er Jahre irgendwie so ein bisschen zu beschreiben. Total,
ja, und wäre an der Sepsis gestorben, hättet ihr euch alle schön umgeguckt. Also insofern.
Eine einzige Achterbahnfahrt und gleichzeitig, ich meine, wer besucht jemanden, der wegen eines eingewachsenen Zehennagels im Krankenhaus liegt? Oh Gott. Alina, ich muss noch mal ernst werden. Ich glaube, wir sollten vielleicht am Ende eine kurze Triggerwarnung, die du vielleicht sogar diesmal ausnahmsweise an den Anfang der Sendung schneidest. Oder ist ja. das jetzt mit Spatzen auf Kanonen geschossen? Ich weiß es nicht genau.
Nö, können wir machen. Wir können uns jetzt ordentlich verabschieden und jetzt kommt die Quetschkommode. Und dann im Anschluss machen wir noch eine kleine Triggerwarnung, die stelle ich dann vorne dran. Die habt ihr jetzt dann schon gehört.
Als du im Frühjahr 2018, nachdem wir das wirklich alles besprochen und ich hatte auch neulich nochmal meine Notizen gefunden, unsere Konzepte ausgetauscht haben, es war alles so schön. Und als wir dann gesagt haben, jetzt lass uns doch mal gucken, hier ist diese und jene Datenbank mit Rechte und GEMA-freier Musik. Als du mir diese Musik, die jetzt gleich kommst, dann geschickt hast, habe ich ganz kurz gedacht.
Vielleicht ist alles ein großer Fehler. Das habe ich befürchtet. Herrlich. Das stand auf Messers Schneide, aber wir haben ja noch mal die Kurve gekriegt.
Ah, und dann möchte ich ganz klar dazu sagen, und bitte, wir haben uns jetzt schon bei deiner Mutter, bei deiner von mir sehr geliebten und geschätzten Mutter entschuldigt und ich möchte mich auch ausdrücklich bei Doxind, Sigmund, wenn er jetzt zuhört, entschuldigen. Seine Musik ist natürlich auf eine Art auch ganz schlimm, aber irgendwie auf eine andere Art.
Das hast du zu verantworten. Ich bin einfach nur treu doof mitgegangen, weil ich dich nie enttäuschen möchte.
Aber wir können es jetzt auch nicht mehr, ich weiß es zu schätzen.
Das ist jetzt unser Ding, das ist jetzt unser Jingle forever.
Absolut, absolut. Und ich weiß, dass Leute auch wirklich, dass Leute, treue HörerInnen wirklich richtig sich darauf freuen, und sich davor gruseln zugleich, die Musik zu hören.
Oh yeah. So, jetzt aber Quetschkommode. Tschüss, Till.
Alles Gute. Bleib gesund.
Sexy und bodenständig. Till Räther und Alina Schröder reden übers Schreiben.